Angefangen hat eigentlich alles kurz vor der Angelmesse Berlin 2019. Dustin Schöne kenne ich, ich sag mal, vorher nur aus Foren und eben aus irgendwelchen Videos. Das hat dann zu dem Angebot tatsächlich geführt, meinen damaligen Job als Hörakustikmeister an den Nagel zu hängen und Head of Product Management oder leitender Produktmanager bei Nace zu werden. Jetzt das natürlich in Vollzeit zu machen, das ist Befriedigung pur, kann ich nur sagen.
Angebissen. Der RBB Angel Podcast mit Frieda Rössler und Erik Mikan.
Hallo und herzlich willkommen, Leute. Eine neue Ausgabe von Angebissen. Hier sind sie wieder, die Waschweiber des RBB. Frieda, es ist wirklich, glaube ich, die unglaublichste Geschichte, die wir dieses Jahr bisher erlebt haben. Vielleicht habt ihr es gesehen in der vorletzten Episode mit Erik Korsakowski. Wir sitzen bei der Fischerei Aurora. Kommt Floß Friedhelm, so nenne ich ihn mittlerweile für mich, und quatscht uns mitten in der Aufnahme voll, was wir hier eigentlich treiben würden und dass wir schlimmer seien als die Waschweiber. Weit und breit kein Mensch sonst.
Das Gequatsche von uns ist schlimmer als Waschweiber. Er käme schließlich dorthin, um sich zu erholen und nicht Geschnatter zu ertragen.
Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, es lohnt sich auf jeden Fall. Episode 64, aber wir sind mittlerweile schon bei der 66 und ich möchte diesmal nicht, mir fällt nämlich immer auf, ich sage immer, Mensch, ey, da wo wir heute sind, oh, so schön war es noch nie. Es ist ja jedes Mal schön, aber vielleicht, Frieda, kannst du mal sagen, wo wir sind und wie schön es ist.
Wir sind an der nördlichsten Grenze von Brandenburg. Genau genommen sitzen wir schon in Mecklenburg, aber Stimmt. Wir sind auf einer Insel im Brückentinensee, gucken an so einer Badestelle auf den einen Teil vom Brückentinensee, links Schilfgürtel, rechts Schilfgürtel, Rohrkolben entwickeln sich schon, spiegelglattes, klares Wasser, ab und zu sieht man, wie Fische an der Oberfläche Ringe erzeugen. Ich kann wirklich nur wieder sagen, keine Wolken. Wir haben Anfang Oktober, es ist toll. Ich habe eine Mütze auf, ich schwitze schon wieder. Also es ist wieder sowas von herrlich, draußen am Wasser zu sein und mit dir und auch mit unserem Gastgeber eine neue Episode aufzunehmen.
Genau, denn unser Gastgeber, das ist Oliver Wehner, a.k.a. Japan-Olli. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, hi, grüße euch.
Ich habe so gefeiert, als du gesagt hast, okay Leute, wenn wir zusammen angeln gehen, dann gehen wir an den Brückentinensee, weil viele von euch, die gerne auch mal ein YouTube-Video gucken, kennen natürlich den Brückentinensee durchaus von Episoden von Dustin Schöne. Und mit Dustin Schöne verbindet dich ja auch ganz viel.
Ja, mittlerweile sehr viel sogar, denn seit 1.10. bin ich dort angestellt als leitender Produktmanager.
Ja, und zwar von Nace Baits. Also wir haben den Mann, der zukünftig für die Köder verantwortlich ist, von Nace Baits bei uns. Und ansonsten bist du natürlich Hardbait-Auskenner und ich habe mir aufgeschrieben, Monophilen-Enthusiast. Ja. Ist das ein gutes Wort oder klingt das merkwürdig?
Ja, das kann man schon so sagen, auf jeden Fall.
Normalerweise fragen wir die Leute immer, wie sie so mit dem Angeln angefangen haben. Ich würde bei dir jetzt mal nicht ganz im Urschleim anfangen, sondern im Jahr 2004. Denn auf japanolli.de, das ist deine Homepage, schreibst du einen Blog-Eintrag, wie es so ein bisschen ja überhaupt zu dieser Marke Japan-Olli gekommen ist und was dich so fasziniert überhaupt am Angeln aus dem Land der aufgehenden Sonne. Und lustig fand ich, dass du inspiriert wurdest von einem Sender, den es heute gar nicht mehr gibt, DSF, Deutsches Sportfernsehen. Friedo guckt mich ganz strahlend an, er hat auch die sexy Sportclips anscheinend gesehen.
Nein, Bundesliga Classics auf Sport 1, also bitte.
Na, ist doch richtig, naja, ist schon klar. Jedenfalls, was hast du bei DSF im Jahr 2004 gesehen, was hat dich da so fasziniert?
Ja, die meisten wissen das gar nicht, aber da wurde tatsächlich, ich glaube, es war auch nur eine Saison der FLW Tour ausgestrahlt, richtig mit deutschen Kommentator.
Was ist das, ein Angelturnier, ne?
Das ist ein sehr großes Angelturnier in Amerika, hoch dotiert und das hat für mich einfach die Sicht auf das Angeln komplett verändert.
Also inwiefern?
Bis dahin habe ich mit Tarnklamotten am Kanal rumgerannt, meinen Blinker oder meinen Spinner durchgezogen und da sah man plötzlich Angler in bunten Trikots mit Sponsoren von oben bis unten, Snickers, Fujifilm, Kelloggs und so weiter. Hoch ausgestattete Boote, hochmotorisiert, schon mit Bugmotor und allen technischen Schnickschnack mit Schnorchelkamera und also Wahnsinn. Was mir bis dahin völlig fremd war, muss ich sagen. Und ich denke auch den meisten anderen zu dieser Zeit. Und ja, das hat mich sehr inspiriert, mich damit eben zu beschäftigen.
Aber du hast nicht nur dich quasi von der Art und Weise völlig inspirieren lassen, sondern was dich am meisten verwundert hat, sage ich mal, ist das, was auf den Rollen drauf zu sehen war, nämlich monophile Schnur. Kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben, diesen Moment und was das mit dir gemacht hat?
Ja, also für mich und wie alle Angler, die ich damals zumindest kannte, war eigentlich klar, zum Angeln mit Kunstködern gehört Geflecht, da gibt es gar keine andere Option zu. Das ist mir da sofort aufgefallen, dass eben das Charakteristische beim Drillen, dieses Geräusch des Geflechts einfach gefehlt hat. Und ich habe dann auch teilweise, ich habe das aufgezeichnet und auf Stopp gedrückt und tatsächlich verwundert festgestellt, dass die sehr oft mit Monophil fischen. Und im ersten Moment habe ich mir gedacht, wie kann das sein, dass so Profis keine Ahnung haben und mit Monophil fischen? Ja, das war tatsächlich das Erste, was mir durch den Kopf ging. Und dadurch natürlich inspiriert habe ich mich da mit dem Thema eben mehr auseinandergesetzt, englischen Foren auch gelesen und so weiter und eben festgestellt, dass es da tatsächlich gang und gäbe ist, mit Monophil zu fischen. Und ja, so habe ich dann gestartet, mich damit auch auseinanderzusetzen, mit Monophil anstatt Geflecht zu fischen.
Das klingt jetzt so, und du sagst es so schnell, war aber, hat schon auch wieder eine Zeit gebraucht.
Ja, das waren eigentlich Monate, kann man sagen, bis ich wirklich von den Vorzügen vollends überzeugt war. Es hat schon ein paar Punkte gegeben, wo ich schnell dabei war, deswegen bin ich auch am Ball geblieben. Zum Beispiel das Thema Aussteiger. Ne? Gerade beim Barschangeln hast du das eben oft gehabt, dass die Barsche sich losgeschüttelt haben, wenn du mit Geflecht gefischt hast, dann gerade noch mit der straffen Rute. Und das ging deutlich zurück und ich konnte den Drill viel mehr forcieren und es hat sich einfach stimmiger im Drill angefühlt mit dem extra Puffer von Rute plus Schnur, sodass ich da am Ball geblieben bin.
Das ist ja der eine Vorteil, sage ich mal, warum diese Profis, die du damals im deutschen Sportfernsehen gesehen hast, das auch benutzen. Ein anderer Vorteil ist ja auch die fehlende Sichtbarkeit der Schnur.
Genau, also mit der Sichtbarkeit, das ist ja immer so ein Streitthema bis heute noch. Ich sehe das tatsächlich auch ein bisschen anders. Ich denke, dass es weniger die Sichtigkeit ist, als vielmehr die Vibrationen, die von so einer Schnur ausgehen. Und auch ich habe mal ein paar Unterwasservideos auch gesehen oder viel mehr gehört in dem Moment, dass eben ein Geflecht auch einfach lauter unter Wasser ist. Und ich denke, dass das noch mehr ausmacht tatsächlich als die Sichtigkeit pur. Denn wenn die meisten, die Geflecht fischen, schalten ja auch Flucarbon zum Beispiel vor. Die sagen ja, dann habe ich ja auch eben diese wenige Sichtbarkeit. Aber wie gesagt, das Geräusch meines Erachtens bleibt.
Interessant, sehr interessant.
Ja, macht ja auch Sinn, ne? Wenn sie es dann übers Seitenlinienorgan irgendwie spüren und aufnehmen, hast du natürlich mit einer Monophilen oder auch mit dem Fluorcarbon nicht so krass wahrscheinlich.
Genau, und was man immer dazu sagen muss, weil da werden viele sagen, ich fange dicke Fische schon immer mit Geflecht und so weiter. Meine Hausgewässer sind eben total überfischt und gerade Barsche, also die besseren Barsche, wobei da schon ein 30-plus-Barsch als besserer Barsch zählt, die sind mittlerweile so scheu geworden, dass tatsächlich die kleinsten Unterschiede eben dann ausmachen, ob man einen Fisch überlisten kann oder nicht.
Du sagst gerade, also sind jetzt ein bisschen zwei Fragen in einem. Dein Hausgewässer, kannst du kurz verorten, wo du eigentlich genau herkommst? Und als Frage mit hinten ran, ich habe gelesen in deinem Blog, dass du findest, dass die Präsentation von Hardbaits mit monophiler Schnur auch natürlicher ist. Kannst du das mal als Kombifrage beantworten?
Bitte? Ja, genau. Also meine Hausgewässer, wo sich das im Prinzip auch entwickelt hat, ist rund um Oranienburg, nördlich von Berlin, oder Havelkanal und so weiter. Die Leute, die da wohnen, wissen das, wie schwer es da ist, eben gute Barsche zum Beispiel zu fangen. Und
die andere Frage war, ist die Präsentation natürlicher?
Also, ja, genau. Also das ist ein wichtiger Punkt, weil ich fische, ich würde sagen, fast 75% mit Hardbaits und gerade beim Thema Twitchbaits zum Beispiel oder auch beim Topwaterfischen ist es einfach eine harmonische Bewegung mit Monophil und ich fische das sogar noch in Kombination mit relativ weichen Routen, weiche Rute plus Monodehnung, weil ich die Präsentation viel natürlicher finde als dieses harte, zackige, wie man es beim Geflecht hat. Ist natürlich auch unterschiedlich, worauf die Fische gerade stehen. Wenn sie eben mal richtig Action wollen, dann macht es auch Sinn, das zackiger zu führen. Aber es fällt mir leichter, eben mit der Kombo dann einfach stärker zu animieren, als eben mit einem Geflecht weniger stark zu animieren. Also das Hochskalieren ist einfacher als das Runterskalieren in dem Fall.
Ja, Hardbaits ist ja auch genau dein Thema, ja. Frieda. Wir haben auch die Augen geleuchtet, als wir dann eben uns verabredet haben und wussten, okay, wir machen mit dir zwei Episoden. Und Frieda gleich, oh, ich muss alles fragen zum Thema Hardbaits.
Machen wir da eine Extra-Sendung, 5 Stunden.
Achso, ich dachte, jetzt only. Ist deine Chance.
Nein, da fallen mir spontan sofort natürlich 2 Fragen ein zum Thema Hardbaits. Das eine ist, diese Jigspinner sind ja auch Hardbaits. Und man hört immer wieder, dass erzählt wird, wenn Jigspinner vorgestellt werden, so angelt ihr mit denen, dass man nach 3 Kurbelumdrehungen die absinken lassen soll, damit sie wieder hochkommen. Und dann heißt es immer, und die Bisse kommen dann immer in der Absinkphase. Die kommen immer in der Absinkphase. Meine Erfahrung ist bei Jigspinnern, ich kriege viel mehr Bisse, wenn ich einfach nur durchleier in einer bestimmten Wassertiefe und nichts mit Absinkphase. Jetzt der Experte, wie verhält sich's denn da?
Kommt tatsächlich auf die Situation drauf an. Ein Jig-Spinner ist im Prinzip fast nichts anderes als ein Spinner, wie wir den von früher kennen. Nur mit dem Vorteil, dass wir eben eine viel größere Masse haben, unterschiedliche Gewichte, dadurch eben leichter in unterschiedlichen Tiefen fischen können. Und es kann erfolgreich sein, nehmen wir das Extrembeispiel beim Rapfen zum Beispiel, da baller ich den einfach nur volle Pulle quasi ein. Aber auch auf dem Barsch, wenn die aktiv sind und jagen, da hast du recht, Steady Retrieve ist da durchaus erfolgreich und natürlich auch viel einfacher zu fischen. Man weiß ungefähr, in welcher Tiefe man arbeitet und so weiter. Aber wenn die Fische eben nicht so wollen und Ködern oft nur folgen, dann folgen sie dem bis zum Boot beim Steady Retrieve und er beißt eben nicht an. Und da kann eben dieser Schlüsselreiz, Sprichwort Reaktionsbisse, was ein Riesenthema übrigens ist, gerade beim Hardbait-Angeln, da löst man diesen Reaktionsbiss aus. Da folgt dem Köder und plötzlich verändert sich was und das ist dann der Instinkt, wo er quasi zugreift.
Die zweite Frage ist, da wechseln wir einfach mal den Zielfisch, das ist der Hecht. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, das hat mir auch Robin Heppner Happy Guiding mal erklärt und das funktioniert wunderbar, dass du, wenn du einen Hechtwobbler hast in mittlerer Wassertiefe, dass du den, wenn du den auswirfst, erstmal mit 6 Kugelumdrehungen in die entsprechende Wasserregion bringst und dann meistens 3, 4 kurze Umdrehungen und dann unbedingt stehen lassen, dass der Fisch halt die Zeit hat anzuvisieren und wenn du dann weiter drehst, kommt der Tock, kommt die Attacke und da muss ich sagen, bei mir 100%. Ist das bei dir auch so?
Ja, also nicht unbedingt nur beim Ankurbeln, das sind genau diese Veränderungen. Das heißt, Steady Retrieve auf die Tiefe gekurbelt, dann machst du die Pause, da kann der Biss schon kommen. Oder eben, wenn du wieder ankurbelst, ne, weil diese Pause, auch im Winter übrigens, kann man das gut beobachten im klaren Wasser, bei Barschen genauso wie beim Hecht, dass die dem Köder einfach, wenn er steht, er ist in dem Moment eine einfache Beute, erstmal hinschwimmen und sich den angucken und ne, die Beute will wieder los, okay, packe ich schnell zu. Wieder Stichwort Reaktionsbiss.
Was ist denn der Unterschied? Das andere wäre dann wirklich ein sogenannter Hungerbiss oder wie würdest du es bezeichnen? Was ist das andere als ein Reaktionsbiss?
Ich unterscheide da zwischen dem Powerfishing, wo du einfach nur Strecke machst und dann eben in der Regel wirklich mit Köder, die schnell zu führen sind, weit zu werfen, sind Fläche quasi zu machen und eben das Thema Reaktionsbisse, wenn du keine Fläche machst oder eventuell auch gar keine Fläche hast. Also okay. So ist es zum Beispiel bei mir. Es gibt so typische Spots an meinem Hausgewässer. Das sind vielleicht 300 Meter Kanalstrecke sozusagen. Da sind 2 Brücken und ich sag mal, eigentlich unter diesen Brücken konzentriert sich das mit den Fischen. Das heißt, wenn man da das Powerfishing betreibt, ist man in einer halben Stunde durch. Und um zu lernen, habe ich tatsächlich viel immer die gleichen Spots befischt, damit man einfach lernt, wie ticken so die Fische. Und eben auch, wenn man zum Beispiel das Powerfishing betreibt und man kriegt keinen Biss, fragt man sich ja immer, ist kein Fisch da oder beißen sie noch nicht? Ne? Weil wenn kein Fisch da ist, macht es keinen Sinn, da weiter zu fischen. Und da hatte ich einfach solche Schlüsselerlebnisse, gerade im Winter zum Beispiel, dass ich unter den Kanälen mit Jigs, Jigspinner, Chatterbait, Spinnerbait, also viele Köder, die man, sag ich mal, Steady Retrieve fischen kann, wo man nicht einen Fisch gesehen hat. Glasklares Wasser, wo du eigentlich gesagt hast, okay, hier ist kein Fisch. Ein Minnow montiert, ersten Wurf, 2-3 Mal angejerkt und auf einmal sieht man, wie 20, 30 Barsche von unten gleichzeitig hochkommen. Und das waren natürlich so Schlüsselerlebnisse, wo ich gelernt habe, okay, wenn kein Fisch beißt, kann es sehr gut möglich sein, dass da Fisch lauert und nur nicht aktiv ist sozusagen.
Genau diese Situation kenne ich. Okay, ich war einfach nur zu blöd. Ich hätte vorher dich fragen müssen, du hättest mir gesagt, mach's mit Reaktionsbissen, wechsel die Köderführung und wenn sie dann rausgeschossen kommen, ich weiß jetzt genau, wo ich das ausprobieren werde im Winter. Danke, Olli.
Ja, sehr gern.
Was ich natürlich auch ganz spannend finde und was wahrscheinlich auch von euch viele interessiert ist, wie wird aus Olli, dem Akustikmeister, Olli, der, ich habe es mir extra aufgeschrieben, Chief of Design and Development bei Naspates. Ich weiß nicht, ob du diesen englischen Titel hast oder einfach dich Chefentwickler nennst, was glaube ich die deutsche Bezeichnung ist. Aber ist wirklich die Frage, wie wird man das? Was ist die Geschichte dahinter?
Ja, ist tatsächlich auch eine Geschichte. Also das ist nichts, worauf man sich bewirbt oder sowas. Angefangen hat eigentlich alles kurz vor der Angelmesse Berlin 2019. Da kam der Blade Runner, der Jig Spinner von Nace raus. Und Dustin Schöne kenne ich, vorher nur aus Foren und eben aus irgendwelchen Videos oder aus Zeitschriften. Und ich fand das Thema natürlich interessant, dass er eben jetzt eigene Köder produziert und habe mir natürlich auch gleich Blade Runner bestellt. Und habe ihn dann kurze Zeit später auf der Angelwelt eben getroffen an seinem Stand. Und wir haben uns über den Köder ausgetauscht, aber auch über zukünftige Projekte. Hatte ich das Gefühl, eben auf Anhieb auch sehr sympathisch irgendwo. Und ja, dadurch hat das eigentlich mit dem Kontakt angefangen. Und zu der Zeit war auch schon weiterer Köder in Entwicklung. Also den Predator, den klassischen Gummifisch, den gab es ja schon. Den Blade Runner und dann die Craw, die es mittlerweile auch gibt, die dann in der Entwicklung war. Und darüber haben wir uns ein bisschen ausgetauscht. Ich habe da meinen Input zugegeben, an der Form noch ein bisschen, was ich da anders machen würde. Dann hatte ich ihn spontan eingeladen, bei mir in den Hausgewässern mal im Frühjahr auf Rapfen zu angeln und war tatsächlich interessiert. Zu der Zeit, glaube ich, noch mit Lena in Mexiko unterwegs bei 30 Grad und war sich nicht zu fein, dann im März war es, glaube ich, März letzten Jahres bei gefühlt Minusgraden dann tatsächlich bei mir in Hausgewässer auf Rapfen zu angeln. Und ja, da konnten wir uns natürlich auch nochmal näher austauschen. Er hatte da auch ein paar Prototypen vom Crank dabei. Und ja, so hat sich das langsam entwickelt und haben uns dann öfter auch zu Ködertests getroffen, wo er mir dann auch anbot, eben Teamangler zu werden, was ich angenommen habe. Und ja, irgendwann kam dann der Tag, wo wir einfach darüber gesprochen haben, was für Köder für Nace in den nächsten Jahren interessant wären. Und da habe ich eine sehr ausführliche Übersicht, sage ich mal, erstellt. Und ja, das und einfach auch, weil die Chemie gepasst hat, was natürlich auch super wichtig ist in so einem kleinen, produktiven Team. Ja, das hat dann zu dem Angebot tatsächlich geführt, meinen damaligen Job als Hörakustikmeister an den Nagel zu hängen und Head of Product Management oder leitender Produktmanager bei Nace zu werden.
Das machst du ja jetzt von uns aus gesehen noch nicht so lange, ziemlich genau eine Woche. Wie fühlt sich das an?
Ich habe es in meiner Freizeit tatsächlich schon davor gemacht, durch über ein halbes Jahr Kündigungsfrist und so weiter. Und jetzt das natürlich in Vollzeit zu machen, das ist Befriedigung pur, kann ich nur sagen. Also ich habe davor echt schlecht geschlafen und meine Frau hat das auch gleich gesagt. Den ersten Tag bei Nace war der erste Tag, wo ich wieder richtig durchgeschlafen habe, weil man eben wirklich seine volle Energie jetzt da reinstecken kann und man das einfach kaum erwarten konnte, richtig loszulegen. Das war die Zeit davor so ein bisschen unbefriedigend, sage ich mal. Und das kommt jetzt natürlich voll zurück. Ne? Man kann wirklich den ganzen Tag da aktiv und effektiv jetzt arbeiten und die Projekte voranbringen.
Was uns jetzt natürlich interessiert, Olli, jetzt haben wir den Mann, der da ganz, ganz nah dran ist. Wie lange dauert es von der Idee, klar, das geht ziemlich schnell, zu einem 3D-Modell, also sagen wir mal von der Zeichnung, bis ich als Konsument dieses Hardbait natürlich Produkt kaufen kann. Wie lange?
Also gerade bei den Hardbaits dauert es extrem lange, weil uns ist eben wichtig, nicht einfach ein Produkt zu kopieren. Ja, sonst könnte man einfach sagen, okay, wir bauen den Köder nach, dann würde es sicherlich schneller gehen.
Das machen andere ja schon.
Genau, gibt es genug, die das gerade machen. Das heißt, dass wir wirklich erstmal ein 3D-Modell selbst erstellen, dann mit ersten Musterprototypen arbeiten, wo im Prinzip der Lauf, Schwebeverhalten und so weiter gecheckt werden, die Größe, Hakenbestückung und so weiter. Und da sind in der Regel dann mehrere Änderungen erstmal nötig, bis man eben auch ein Produkt hat, mit dem man zufrieden ist. Und dann muss eben noch die Massenproduktion angeregt werden. Also ich sag mal, ein Jahr muss man Minimum rechnen eigentlich, von der Skizze im Prinzip bis zum fertigen Produkt.
Wir sind nicht ungeduldig. Wann kommt denn das jetzt eigentlich?
Ich glaube,
wann kommen denn die
Cracks? Ich glaube, was Frieda gerne wissen will, ist, was denn so kommt als nächstes.
Und wann?
Oder dürfte das nicht sagen?
Also die Prototypen, die man auch schon in den Videos gesehen hat, wie gesagt, Maze Runner ist gerade rausgekommen. Die Crank wird kommen, den Minnow, den wir schon gesehen haben, auch in eurem Video. Und ein Lipless Crank, der Lipless auch schon zu sehen war. Und noch...
Ja, sag mal.
Viele andere Köder, die schon in Arbeit sind, aber über die wir eben noch nicht sprechen können.
Okay, okay, und wann kommt der Crank?
Der Crank, also ab nächstes Jahr wird das alles erst richtig losgehen, aber dann werden auch mehrere Produkte kommen, sowohl Softbait als auch Hardbait.
Gut, halb befriedigend.
Ich merke schon, Frieda ist total ungeduldig. Aber die Zeit überbrücken wir mit was? Fischeraten. Ja, sehr beliebt unser Spiel. Wie es funktioniert, das erklären wir Olli natürlich auch nochmal.
Schmeißt die Rute in die Ecke und stellt die Lauscher auf. Hier kommt das fischigste aller Ratespiele. Fischeraten. Du, lieber Gast, trittst gemeinsam mit Erik gegen Frieda an. Der hat sich einen Fisch überlegt, den ihr gemeinsam erratet. Gesucht werden nur einheimische Fische. Insgesamt gibt es 16 Fragen, die dich ans Ziel führen. Aber brauchst du wirklich alle oder schaffst du weniger? Und ihr da draußen, macht mit beim Fischeraten. Ein Riesenspaß für die ganze Barschfamilie. So, lieber Gast, wie hoch pokerst du? In wie vielen Fragen willst du den heute gesuchten Fisch erraten?
Kurz für dich. 4 ist immer noch der aktuelle Rekord.
Okay.
Was denkst du, wie viele Fragen willst du dir geben? Das Gute ist immer auch, man kann ein bisschen mehr sagen und dann hört man eben einfach auf nach 3 oder 4.
Und du musst die Fragen nicht chronologisch stellen. Und wenn du eine Frage im Kopf hast, die dort nicht steht, darfst du sie auch gerne benutzen.
Also wie viele Fragen, was sagst du? Was wollen wir probieren? 6, 7?
6.
6, sehr gut. Dann kannst du auch direkt anfangen mit der ersten Frage, Olli.
Salz oder Süßwasser? Ist schon eine gute Frage.
Größtenteils Salzwasser.
Boah, jetzt geht's schon wieder los. Okay. Ich schreibe mir jetzt auch mal auf größtenteils.
Ist sehr entscheidend bei dem Fisch, so viel darf ich verraten.
Raub- oder Friedfisch?
Na, Raubfisch.
Ah, ich hab's mir fast gedacht. Okay, theoretisch, wenn wir jetzt sagen, mit der dritten Frage wollen wir es hinkriegen, müssen wir sehr speziell werden. Die Frage ist nur, was ist eine sinnvolle Spezialisierung? Was für Fische gibt es bei uns, die größtenteils im Salzwasser unterwegs sind?
Es müsste ja ein wandernder Fisch sein.
Mhm. Irgendeine Forellenart?
Eine Forellenart würde ich auch als erstes schätzen. Mhm.
Könnte man natürlich mit der Fettflosse kommen, aber dann hast du halt nur genau das spezifiziert, was ein bisschen dünner ist, finde ich. Weiß ich auch nicht.
Doch, ich würde das mit der Fettflosse tatsächlich fragen, um das zu bestätigen oder auszuschließen.
Dann?
Hast du eine Fettflosse?
Ja.
Ah, okay.
Habt gut kombiniert bisher.
Also was glauben wir denn, eine Mefo? Oder glaubst du, es ist eine andere?
Ich hätte auch jetzt spontan Meerforelle gesagt. Lachs kann man, naja, zählt der Lachs als heimisch?
Weiß ich auch nicht.
Aber der...
Theoretisch ja, er kommt ja schon vereinzelt vor. Wobei kommt er natürlich vor, naja, doch, könnte schon sein. Jetzt könnte man natürlich über die Größe kommen, auf der anderen Seite sind die alle relativ ähnlich. Ja. Das heißt, wir kommen da nicht weiter. Fanglimit, Mindestmaß, Schonzeit weiß ich auch nicht so richtig.
Was ist mit der Farbe vom Fleisch?
Das ist natürlich nicht schlecht. Dann hast du aber auch nur einen Lachs ausgeschlossen, ne?
Hm.
Aber kannst du machen, aber...
Welche Farbe hat das Fleisch?
Rot.
Okay.
Okay, dann sind wir ja eigentlich da, oder?
Ja.
Na dann, willst du einloggen?
Ich will einloggen.
Dann sag.
Vorsichtig.
Oh, echt? Pass auf, dann mache ich es jetzt wirklich. Die 5. Frage, die ich stelle. Was hat eine bestimmte Farbe bei dir? Augen, Flossen oder der Körper?
Bei den erwachsenen Tieren habe ich mehrheitlich oberhalb des Seitenlinienorgans schwarze Punkte, die aber nicht auf der Rückenflosse sind. Ansonsten grau-silber schimmernd, wobei der Rücken etwas gräulicher erscheint.
Ist das nicht ein Lachs?
Würde ich auch sagen. Dann fragen wir noch nach der Größe.
Ja, mach mal.
Ich werde maximal 150 cm groß, im Durchschnitt 75 cm und wiege im Durchschnitt 4 bis 5 Kilogramm.
Okay. Dann können wir loggen.
Ja.
Und den Lachs nennen.
Richtig, ihr Lachse.
Hat er uns aber nochmal schön aufs Glatteis geführt. Wir waren ja eigentlich schon da.
Ich wollte schon Lachs sagen, ja.
Ja.
Naja, Jungs, ihr habt gesagt, rot kann ja nur der Lachs sein, aber die Farbe des Fleisches der Meeresforelle ist meines Erachtens nach auch rot, oder nicht?
Na, ich bin mir tatsächlich
unsicher. Ich hätte jetzt eher orange gesagt. Yes.
Ja. Aber es geht auch ins Rötliche, weil ich
dachte, sie ist hell tatsächlich. Aber
können wir noch mal eruieren? Aber
wenn man keinen Fisch mitnimmt, ist das ein Nachteil, den man hat.
Das ist jetzt so was, worauf ich mich nicht vorbereitet hatte, wie die Farbe aussieht.
Ja, ich konnte mich an ein Bild erinnern von einem Freund, der im Frühjahr unterwegs war, eine gefangen hat. Und da war das Fleisch, ich hätte jetzt gesagt, so eher orange. Nicht so rot wie vielleicht beim Lachs. Aber am Ende sind es auch Nuancen. Nichtsdestotrotz waren wir echt auf einem guten Weg.
Absolut. Und der Salmo Salar ist tatsächlich einheimisch, denn ich fand interessant, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern gibt es ein Mindestmaß von 60 Zentimetern. Und bei der Schonzeit wird unterschieden, im Binnengewässern 1. September bis 31. März und für die Küste gilt 15. September bis 14. Dezember. Das fand ich ganz interessant zu wissen, dass da halt unterschieden wird.
Auf jeden Fall.
Ihr schon mal Lachs gefangen?
Nee.
Ich in Schweden mal.
Und? Ist es toll?
Ja, der war so groß, aber es war trotzdem toll.
Ja, Olli hat gerade was gezeigt, 40 Zentimeter ungefähr. Hm. Naja gut, aber fehlt uns noch. Worauf wir aber richtig Bock haben in der nächsten Episode, ist Barsche fangen.
Oh ja, Olli, was schlägst du vor? Eins weiß ich schon, wir benutzen Hardbaits.
Auf jeden Fall.
Welche Range von Hardbaits?
Ja, ich würde tatsächlich mit Moving Baits anfangen, sprich Crankbaits, Spinnerbaits, ja. Spinjigs,
ja.
Und
alles mit.
Dann auf den Minnow wechseln, wenn nichts geht. Weil die Spots, hoffe ich zumindest zu kennen, dass wir also wissen, dass sie da sein müssen und dann nur schauen müssen, wie wir sie zum Beißen bringen.
Und als kleinen Vorgucker noch für die nächste Episode, es gibt auch wieder was für euch zum Abstauben, weil lässt dich ja nicht lumpen, habe ich gehört.
Ja, ein bisschen was habe ich mitgebracht. Und zwar zwei Maze Runner Spinnerbaits, zwei Blade Runner Spinjigs. Und was auch ein wichtiges Thema ist, Hechtsicherheit. Auch sehr kontrovers diskutiert. Was nimmt man da? Für mich kommt nur Titan in Frage, geflochtenes Titan. Deswegen habe ich noch von Stroft ein bisschen geflochtenes Titan und Vorfachringe mitgebracht.
Oh, toll.
Ja, aber das gibt's dann erst nächste Woche, liebe Freunde. An dieser Stelle können wir auf jeden Fall sagen, das war wieder mal echt nice. Und ihr habt kennengelernt den Chefentwickler, Olli, a.k.a. Japan-Olli. Vielen lieben Dank bis hierhin.
Ich danke euch.
Und nicht vergessen, Freitag, angebissen, hechtig gewaltig. Ciao.
Ciao.
Angebissen, der Angel-Podcast vom RBB. Mit Frieda Rössler und Erik Mikan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.